So, Dr. Schnips, so, und Dr. Schwarz. So. Okay. Scheiße.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 13. Pencast von www.drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über den Indie-Horrorfilm The Battery, die neue amerikanische Fernsehserie Penny Dreadful, das neue Fernsehformat auf Vox Sing meinen Song, das Indie-Game FTL und zum ersten Mal verlesen wir hier live in der Sendung Leserbriefe. Mein Name ist Dr. Schwarz und ich rede wie immer mit Dr. Egg.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Moin.
Und das erste Thema ist The Battery, ein Indie-Horrorfilm, der 2012 abgedreht wurde, aber erst letzte Woche in Deutschland auf DVD erschienen ist, unter dem Titel Ben and Mickey vs. The Dead. Regie hat geführt Jeremy Gardner und der spielt auch einen der beiden Hauptcharaktere, nämlich Ben. Und das Interessante am Film ist, dass der nur 6.000 Dollar gekostet hat und an 15 Tagen in Connecticut abgedreht wurde. Und außerdem sagt Wikipedia noch, the scenes were not planned in advance, was auch immer das heißen soll, weil da schon Szenen drin sind, die man vorher planen musste. Kurz will ich noch sagen, The Battery hat vier Bedeutungen. Auf Englisch weiß ich nicht, ob ihr das wusstet, aber einmal natürlich Batterie, dann die Einheit zwischen Pitcher und Catcher im Baseball. Ein körperlicher Übergriff ist auch eine Battery und eine Sammlung an Dingen, die zusammen benutzt werden können. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber worum geht es
Okay.
denn in The Battery, Dr. Snips?
Ja, eine kurze Zusammenfassung. The Battery verfolgt das Leben zweier ehemaliger Baseball-Kollegen als zwei der letzten Überlebenden nach der Zombie-Apokalypse. Und da haben wir auf der einen Seite den sehr praktischen Ben, der sich so um so Sachen kümmert wie Essen oder die Sicherheit der beiden und der auch derjenige ist, der 99% der Zombies erlegt, die sich den beiden so nähern. Und auf der anderen Seite haben wir den eher introvertierten, sehr sensiblen Mickey, der den ganzen Tag sich hinter seinen Kopfhörern versteckt, hinter seiner Musik und versucht, diese Situation so ein bisschen auszublenden, von wegen, die Welt ist voll mit Zombies, alle, die ich kenne, sind wahrscheinlich tot, und sich damit nicht so richtig klarkommt. Ja, die beiden ziehen also durch die Lande, vertreiben sich die Zeit, spielen Baseball, fischen, haben die eine oder andere lustige Konversation. Dann aber eines Tages nimmt Mickey Kontakt auf mit anderen Menschen über ein Funkgerät, über einen Kanal eines Funkgeräts. Und ja, als das passiert, dann fangen die Ereignisse so langsam an, sich zu überschlagen, könnte man sagen. Und soweit zur Story, was man noch sagen könnte zu dem Film, ist die Tatsache, dass die Zombies im Battery-Universum relativ ungefährlich sind. Also solange man sie auf Distanz hält, solange sie dir nicht direkt in den Hals beißen. Und dadurch der Film, würde ich sagen, eher so eine Art Buddy-Road-Movie. Charakterfilm ist, als ein tatsächlicher, es werden Zombies gemetzelt, Film. Ich glaube, ich habe auch irgendwo das Wort Anti-Zombie-Film gelesen. Was würdet ihr dazu sagen?
Ja, auf jeden Fall so Zombie Road Movie war ein Begriff, den ich mir auf jeden Fall auch direkt notiert habe, irgendwie nach 10 Minuten.
Ja.
Was auch ein bisschen was mit dem Soundtrack zu tun hatte, so ein bisschen Gitarrengeplänkel, bisschen hipper alles. Ja, Block der Eck vielleicht.
Ja, vielleicht. Ja, es gibt halt kein, was so für Zombie-Filme sehr typisch ist, so wir müssen da und dahin und den retten oder das und das machen oder so. Und es sind halt aber Zombies im Weg, sondern die sind halt einfach nur halt am Start und müssen halt überleben und haben aber kein Ziel. Und während Ben damit
Genau.
sehr gut klarkommt mit diesem Lifestyle, so ist es für Mickey halt total schrecklich, so nichts zu haben, was immer, und halt er will halt auch immer in Häusern übernachten und nicht halt irgendwie im Auto und so, weil er kommt damit halt nicht so klar. Und das hat, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen.
Ich finde, diese Frage auch, wo man übernachtet, das sind ja Fragen, die oft in Zombie-Filmen gestellt werden. Und ich muss sagen, das ganze Genre der postapokalyptischen Zombie-Filme ist natürlich bei mir ein bisschen auf einem schwierigen Standing, weil mich da The Walking Dead unflätig berührt hat, muss ich sagen, und ein bisschen besudelt, weil die Serie ja quasi damals das Versprechen gebracht hat, okay, wir machen jetzt quasi 28 Days Later nochmal, aber auf eine ganze Serie bezogen. Das sind echte Menschen, die sich in dieser Welt bewegen müssen. Was für Probleme kommen auf die zu? Und dann wurde The Walking Dead natürlich nur so eine komische Soap-Opera mit schlechten Dialogen, schrecklichen Charakteren und auch ewig langweiligen Szenen. Und ich finde, dass The Battery immerhin wirklich das macht, was The Walking Dead gar nicht schafft, und das ist einfach nur normale Leute, zwei Kumpels zu zeigen, die in dieser Situation sind. Also auch mal Witze machen, die qualmen super viel. Ich finde total lustig, dass die auch ganz viel haben. Also normalerweise gibt es ja immer Ressourcenknappheit, und da aber sehr wenige Leute diese Postapokalypse oder die Apokalypse überlebt haben, scheinen, das war kein richtiger Satz, überlebt zu haben, scheinen. Haben die wirklich einen riesigen Vorrat an Essen und Lebensmitteln und eben auch Batterien? Ich finde, das ist die Frage, die sich zuerst stellt, warum kann er die ganze Zeit Mucke hören? Weil das wäre in The Walking Dead oder in anderen Sachen überhaupt nicht denkbar, dass man Batterien nicht aufspart für irgendwas, für Taschenlampen, für den Notfall. Und wir sehen quasi in diesem Film, da ja Mickey die ganze Zeit Musik hört, auch viel Landschafts- und Häuseraufnahmen durch so einen Instagram-Filter, in dem coole Hipster-Mucke eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit kommt. Das ist so ein bisschen das, was der Film eigentlich die ganze Zeit macht, ne?
Ja,
kann man so sagen.
Aber ich fand's, also gerade die beiden Hauptdarsteller, also Ben und Mickey, schon irgendwo so halt sehr glaubhafte Charaktere, auch gut gespielt, Schauspiel. Also für Mickey habe ich eine Weile gebraucht, mich dran zu gewöhnen, aber ich finde, gerade zum Ende des Films hat man ihm das mehr und mehr abgekauft, so dass.
Fand ich auch am Ja, Anfang, geht mir
manchmal auch
genauso.
komisch.
Anfang dachte ich auch, okay, ein bisschen, ja genau, oder vielleicht lag dann wohl eher am Charakter als an der schauspielerischen Leistung, dass ich so Probleme hatte, irgendwie mich da
Ja,
reinzufinden, so ein
denke
bisschen,
ich
ja.
auch.
Ja. Ich fand es auf jeden Fall auch cool, weil, ich weiß nicht, der Film war halt voll mit schönen Bildern. Und naja, das sah einfach gut aus. Also auch am Anfang, als quasi die Credits gezeigt werden, weiß ich nicht, das ist so, hat halt nichts mit dem Budget zu tun. Man kann den Film halt trotzdem schön filmen. Fand ich geil. Also deswegen kann an dem Film, selbst wenn man will, finde ich gar nicht, mag ich auch gar nicht dafür rumkritisieren, weil das einfach irgendwie geil ist, dass Leute das halt einfach machen. So einfach mit wenig Budget sich da so ein Projekt irgendwie anzueignen und das trotzdem seine Momente hatte irgendwie. Und ja, was wären denn für euch Kritikpunkte, was jetzt Story angeht oder irgendwie Handlung? Was euch so aufgefallen ist, weil ich hatte so ein bisschen zu knabbern mit dem, wo das dann am Ende hinging, ganze Autokapitel, das
Also ich würde vorher
die
noch sagen, dass
oh,
ich ein
bitte.
bisschen nervig fand, dass der Film halt schon sehr lang gestreckt war. Also gibt es wirklich ewige
Ja.
Szenen. Ich möchte nur sagen, 3 Minuten sollte man sich die Zähne putzen und das würde den Film
Ja. Auf
machen.
jeden Fall,
Und der hatte natürlich ein paar Knallerszenen zwischendurch, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber das sind schon ein paar ganz coole Ideen, die der Film hat, aber trotzdem zieht es sich natürlich lang. Ich finde nur, dass man dem Film immerhin zugutehalten kann, dass diese Länge der Szenen natürlich auch das Leben, das die führen, repräsentiert, weil in der Postapokalypse hast du ja auch nichts zu tun. Die hängen halt meistens nur rum und es gibt eben auch eigentlich keine Story und das kann man dem Film natürlich ankreiden. Man kann aber auch sagen, so ist es aber auch das Leben. Deswegen finde ich, bewegen wir uns ja auch im Pencast oft, wenn wir Filme rezensieren, oft dazwischen, soll mir hier eine gute Story verkauft werden und scheiße ich deswegen vielleicht ein bisschen auf authentische Charaktere oder soll einfach nur ein Leben abgebildet werden? Der Film versucht ja das Zweite zu machen und ich finde das schafft er ganz gut. Es ist aber wenig, was man da mitnimmt aus diesem Film. Da sind wenig sonderlich intelligente Ideen, höchstens Ideen, die das Zombie-Genre so noch nicht gezeigt hat vorher.
Ich muss sagen, dadurch, dass ich die beiden Hauptcharaktere fast sofort sympathisch fand oder zumindest Ben sehr cool fand, dadurch funktioniert das und dadurch hatte ich auch diese Längen nicht so als negativ gesehen in diesem Film. Aber wenn ich diese Typen nicht mag oder sofort langweilig finde, dann funktioniert der ganze Film nicht. Also ich finde, das machen sie gut, dass sie dieses Duo irgendwie dynamisch genug machen. Dynamisches Duo. Und
Das haben wir alle gehört, Malte.
Und das war das erste Bier.
Typisch. Naja, nee,
Typisch
also
Loco.
und auch den Soundtrack fand ich sehr gut, finde ich. Also nicht unbedingt die Lieder an sich, sondern wie die Musik eingesetzt wurde, fand ich teilweise relativ cool und innovativ sogar.
Was ich noch,
Und dadurch funktioniert dieser Film, finde ich. Aber
ja,
bitte,
was ich noch
beantworte.
sagen wollte, jetzt auch unabhängig von dem Inhalt des Films oder so, ist es ein sehr gutes Beispiel von einem Film, wo die Leute wissen, okay, wir haben kein Riesenbudget. Wir haben halt 6.000 Dollar aber da passt dann auch das Skript dazu, also und alles, was passiert. Und es gibt halt so viele Low-Budget-Filme, die richtig schlecht sind und irgendwas versuchen mit irgendwelchen absurden Special-Effects und so, die halt dann kacke aussehen. Und das macht der Film halt gar nicht. Und da wird meiner Meinung nach auch bewusst drauf verzichtet. Und es ist einfach, würde ich auf jeden Fall sagen, egal wie man den Film jetzt fand, ein wunderbares Beispiel dafür, dass Low Budget nicht automatisch schlecht sein muss.
Ja, und das ist auch, ja, genau.
Ich finde, der Film hat mich ein bisschen daran erinnert an, habt ihr Prince Avalanche gesehen?
Nee. Nee.
Ah, noch nicht.
Das ist ein ganz cooler Film. Mir sind gerade die beiden Hauptdarsteller entfallen, aber es sind auch zwei Typen, die quasi, die müssen diese Linien auf der Straße, diese Begrenzungslinien nachziehen, im nordamerikanischen Hinterland, glaube ich. Und der Film geht die ganze Zeit nur darum, dass die beiden halt aufeinander rumhängen und irgendwie aneinander geraten und ja, dieses Leben miteinander verbringen müssen, es halt ein ungleiches Paar aufnehmen. Der Film ist sehr ähnlich, finde ich. Also ich finde, das ist fast wie Prince Avalanche, nur mit Zombies, weil bei Prince Avalanche ist die Mucke von Explosions in the Sky, was ja gut eine Post-Rock-Band ist, aber auch in so ein ähnliches Genre auf eine Art halt reinschlägt. Und den fand ich schon ganz gut. Den fand ich besser auf jeden Fall. Also ich fand hier jetzt nicht alle Szenen brillant in The Battery, aber ich finde, also mein Fazit wäre auf jeden Fall, man kann den sich auf jeden Fall angucken und die Bilder sind schön genug, die Mucke auch irgendwie cool genug, dass man nicht komplett gelangweilt ist. Also man kann sich den gut reinziehen. Das ist aber jetzt auch kein überragender Film, den man
Ne.
unbedingt gesehen haben muss.
Ja, da schließe ich mich an bei der Meinung.
Sind wir im Empfehlungsteil? Ich würde den Film auf jeden Fall auch empfehlen, ja. Ich finde, den kann man sich richtig gut angucken.
Jo.
Doch,
Alles
weiß.
klar.
Ich hatte da, ich weiß nicht, ob ich ihn empfehlen. Ja, doch. Also allein schon des Projekts wegen sollte man sich den doch einfach mal angucken. Doch, absolut.
Okay.
Genau. Und was ist der IMDb-Rating von euch? Bei mir wäre es eine 7, würde ich sagen.
Was?
Ne, was? Wird nichts
Eine
gehört.
7, würde ich sagen.
Ah ja.
Irgendwas zwischen 6 und 7, würde ich sagen.
7,5 bei mir. Oh,
Ich würde ihm
sorry.
auch eine 7 geben.
Ja, von mir auch eine 7. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte mit Ben echt meine Schwierigkeiten. Das hatte ja, dann kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber weil Dr. Snips das ja ansprach.
Ja.
Ich hatte da echt meine Probleme, ein bisschen reinzukommen am Anfang und war dann. Flüchtete mich dann in eben die schönen Bilder, die ich bereits erwähnte, und irgendwie
Ja.
die gute Filmerei, weil ich fand das echt furchtbar. Und hatte dann eben auch manchmal das Gefühl, dadurch, dass Ben ist ja Drehbuchautor und Regisseur
Ja,
auch, also der Schauspieler, da manchmal das Gefühl, dass er sich die Szenen auch für sich ein bisschen zurechtgeschnitzt hat, um da seinen eigenen Pitch als Schauspieler irgendwie abzuliefern mittels des
ja, das
Films.
kann schon auch gut sein, ja.
Das könnte sein, ja.
Also
So
diese
noch nicht drüber
5-minütige,
nachgedacht.
also naja, egal. Ja, lassen wir es dabei.
Ich würde
Trotzdem
sagen,
7
es ist ein gutes
Punkte.
Beispiel dafür, wie viel man mit so einem geringen Budget wie 6.000 Dollar schaffen kann. Aber was ich mir noch aufgeschrieben habe und deswegen noch loswerden muss, so wenig ist es auch nicht, weil für 6.000 Dollar kann man auch 6.000 Mal mit euren Müttern schlafen. So.
Weiß ich nicht.
Kommen wir zum nächsten Thema, einer neuen amerikanischen Fernsehserie auf Showtime. Die heißt Penny Dreadful. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich das Cast ganz gerne mag. Wir haben da Josh Hartnett, Timothy Dalton und Eva Green. Und der nächste Gag ist schon in der Lange. Ist die Serie aber auch ein Evergreen? Der Writer der Serie ist John Logan, den kennt man vielleicht. Der hat Skyfall geschrieben und schreibt auch Bond 24 und 25 und hat auch Coriolanus Dr. Loco geschrieben. Den haben
Ja,
sie
auf
auch mal
jeden Fall. Der ist ganz
reingezogen.
großartig.
Und der Producer ist Sam Mendes und der ist auch bekannt für die neuen Bond-Filme.
Ja,
Und,
nicht nur, Entschuldigung, wenn ich da kurz
sondern
mal
noch.
ein. Der American Beauty war ja
Oh,
der Regisseur,
naja,
ne?
okay.
Also, und
Oh.
Road to Perdition, falls man das was sagt, Jarhead. Also, Entschuldigung, wollte ich da jetzt nicht
Nee,
reinfahren,
super.
aber American Beauty ist halt schon ein Ding, ne? Denke ich.
Das ist auch echt ein super
Kennt man,
Film.
ja.
Und Eva
Ja.
Green ist ja auch, spielt ja auch Vesper Lynd in Casino Royale. Und deswegen haben die sich wahrscheinlich so ihre Posse, die sie da wieder in diesem Film
Ja, da
auftauchen
kennt wohl der
lassen.
eine den anderen.
Ja. Und Penny Dreadfuls, also die Serie heißt ja Penny Dreadfuls, waren früher
Ja.
Groschenromane, in denen im Horrorgeschichten drin
19.
stand, die einen.
Jahrhundert. Ja.
Genau, und da spielt ja auch die Serie und die haben mal einen Penny gekostet. Und worum geht's denn in Penny Dreadful?
Ja, worum geht's in Penny Dreadful? Im Prinzip geht's um ja, den Afrika-Explorer Sir Malcolm Murray, gespielt von Timothy Dalton, auch übrigens ein ehemaliger James-Bond-Darsteller.
Genau das wollte ich sagen. Bond
Beispiel
spielt
James
ja.
Bond, der Hauch des Todes, für alle, die das was sagt.
Interessant finde ich, ne? Weil er ja Evergreen auch bei James Bond drin war und Sam Mendes James Bond gemacht hat und jetzt Timothy Dalton auch. Ja.
Ja, und dann muss ich wieder fragen, Zufall?
Man weiß es nicht, man
Denke
weiß es
nicht,
nicht.
möchte die Frage
Ja, Dr.
beantworten.
Peng wird das aufklären in den kommenden Wochen.
Ja.
Er hat
Alles klar.
einige Interviews in der Hinterhand. Naja, nee.
Ich bin gespannt auf Dr.
Worum geht's nochmal in der
Serie? Worum geht's nochmal? Über Sir Malcolm Murray auf jeden Fall, Vanessa Eves, gespielt von Eva Green, und halt Josh Hartnett, spielend Ethan Chandler. So, Gavin ganz halt stark. Ab in so im viktorianischen London, Victorian London, um im Prinzip übernatürliche Supernatural Threats zu bekämpfen, sag ich mal so. Ja. So ein bisschen Supernatural, also die Serie Supernatural einfach in einem anderen Zeitalter. Und halt ein bisschen mit dem Flavor von Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Und Van Helsing und natürlich Bill und Teds verrückte Reise durch die Welt.
Es lag mir auf der Zunge. Also spätestens als sein Victor Frankenstein irgendwie um die Ecke kommt, ja, wird dann klar, worauf man sich hier eingelassen hat.
Für mich
zumindest.
Ja.
Ja. Dr. Eck, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Ich habe dazu einiges zu sagen. Also ich fand's richtig schlecht, erstmal vorweg. Und es
ist ja nicht viel. Ja,
also erstmal, es fängt ja an mit so erstmal so ein bisschen Horrorszene, so, und die war halt hammerbillig, so der älteste Hut der Welt. So jemand steht nachts auf und hört irgendwas, geht aufs Klo und ist dann tot. Herzlichen Glückwunsch.
Das wünscht man doch keinem. Ja.
Kennt man aus vielen Filmen.
Nee, aber so wie diese Horror-Elemente in der ganzen Serie waren, das war halt irgendwie zu billig und alt, um irgendwie mich zu interessieren. Und dann halt so dieses, ja, wir rebooten nicht nur eine Geschichte, so Frankenstein und was weiß ich was, sondern gleich mehrere. Und alle irgendwie nicht so gut. Ich habe auch auf IMDb gesehen, irgendwann kommt dann Dorian Gray auch noch, tritt auch noch auf den Plan.
Ja. Dorian Grau.
Der Graue. Ja. Und dann, also was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, wie wahnsinnig schlecht die Dialoge geschrieben waren. Also das war alles so Phrasendinger.
Ja. Aber dann möchte ich eine, die beste Phrase bitte. War trotzdem, where are we going amongst the dead things?
Ja, die ist mir auch aufgefallen, das, ja.
Zweite Phrase und damit auch letzte, bevor du weiter ausführen darfst, to save her, I would murder the world. Ja. Also fand ich auch noch ziemlich stark. Also,
oh, ja. Also und bei mir war es halt...
Ich fand Great Violence and Hidden Deaths nicht schlecht, muss ich sagen, weil das ja das ist, was die Serie eigentlich möchte, aber die Frage ist, ob sie das... Ja. schaffen können.
Also bei mir hat über die gesamte Folge wurde keinerlei Interesse geweckt, weder an der Geschichte, also wie die da diese komischen Vampire oder was auch immer das sein sollen bekämpfen, als auch dieser ganze halt dunkle Hintergrund, so was da abgeht, hat mich zu 0% interessiert. Ja. Und auch wenn die...
Wie fandst du denn die...
Bitte?
Nee, red mal weiter, Entschuldigung.
Also so von den schauspielerischen Leistungen her möchte ich nicht kommentieren, weil die Dialoge so kacke waren, dass selbst gute Schauspieler, also wir wissen ja, dass das gute Schauspieler sind, aber ich glaube, mit dem Skript war nicht mehr nötig, möglich, meine ich natürlich. Also ich fand es richtig schlecht.
Okay. Ja, das ist schon ein komische Sache, die da versuchen. Ich wusste mal wieder nicht, worauf es hinausläuft, weil ich mir nicht den IMDb-Eintrag vorher durchgelesen habe, also dass am Ende rauskommt, dass einer von den Frankenstein ist, fand ich nicht so schlecht. Ich fand die Szene ganz cool, muss ich sagen. Ich finde auch, so vom Production Value her, sieht die Serie gut aus. Manchmal vielleicht ein bisschen zu clean, aber ich finde, die hat schon gute Kamerafahrten. Und ja, das sieht schon alles stimmig aus. Ich fand die Schauspieler auch ganz gut. Das Problem ist halt, die ganzen Sachen, die da abgefeiert werden. Ich habe mal eine Liste gemacht. Das Klo aus der Hölle, transsilvanische Vampire, eklige Leichenhallen, Leichenhaufen, ägyptische Insekten, Vampire mit Hieroglyphics, Tarotkarten, Käfer fressen Fleisch vom Schädel und koloniales Entdeckertum. Das ist irgendwie auf eine Art alles ganz interessant. Ich finde, das ist so eine Aneinanderreihung von so billigen, ekligen Schockeffekten in HD fürs Mainstream-Publikum, aber ich wusste nicht so richtig, was ist hier die Geschichte, und ich meine, ich mag Josh Hartnett super gerne, eigentlich seit Lucky Number 11, weil ich fand, da war er super und ich habe den Film auch so geliebt. Trotzdem, ja, der spielt da so einen Cowboy-Darsteller auf dem Jahrmarkt, ne? Evergreen macht's irgendwie ganz gut, ist aber auch so zu düster und abgeklärt, und ich weiß nicht, also ich habe nicht so richtig verstanden, was das so richtig soll, diese Serie, außer diesen billigen Schockeffekten. Es kam auch zweimal der gleiche Effekt hintereinander, glaube ich, in zwei Szenen, dass jemand, ja, so vorne in der Kamera ist und die Kamera dreht sich und du siehst halt, dass hinter ihm so eine Silhouette ist. Das war, glaube ich, zweimal oder dreimal in der Folge. Ich weiß, und ich fand das, ja, das ist so ein bisschen zu offensichtlich. Ja, hier sind jetzt Vampire, hier ist das. Ein bisschen halt tatsächlich wie bei Van Helsing oder sowas, man versucht das alles zu vereinen, aber weniger wäre vielleicht mehr gewesen und irgendwie, ja, eine bessere Story, weiß ich nicht.
Ja, es hätte auf jeden Fall irgendwie düsterer sein können, was du auch meintest, es sieht ein bisschen zu clean aus. Ging mir halt auch so, weil ich habe mir vorher auch nichts durchgelesen und hatte schon auch ein bisschen Bock, einfach auch wegen der Darsteller und wusste nur, okay, Drama, Horror wurde angegeben als Genre. Und weiß ich nicht, dachte ich, guck mir das mal an. Und ja, ich will das mal weitergucken, aber da ich auch schon gelesen habe, dass es auf jeden Fall nicht nur bei einer Staffel bleiben wird, bin ich jetzt schon wieder abgeturnt, weil dafür gibt es die Serie eigentlich einfach nicht her. Also man kann, am Endeffekt wird es ja dann nur um die Jagd irgendwelche übernatürlichen Kreaturen gehen und das ist, glaube ich, auf Dauer einfach nicht spannend genug, vor allem wenn es so klischeehaft geschieht, wie bereits in der ersten Folge. Also alles, was du aufgezählt hast, wir haben da irgendwelche blöden Käfer und hier und da und Gruselkabinett in der
Spinnen aus dem
Kropiumhöhle.
Kreuz an der Wand natürlich.
Ey, und jetzt auch hier noch das Spukschloss im Spessart, weißt du, so
das
Leute.
Das Gruselkabinett des Dr. Mabuse
natürlich. Ich glaube, das war auch dabei. Also da ist atmosphärisch auf jeden Fall irgendwie dieser Film mit Johnny Depp, dieser Jack the Ripper-Film tausendmal besser. Und da hat man nicht mal übernatürliche Kreaturen so. Und ja, ist atmosphärisch nicht düster genug für eine Horrorserie, die sie ja sein soll.
Und ich muss, aber was mir auch noch jetzt gerade wieder einfällt, ist, dass dieser komische Ägyptologe mich viel zu sehr an Mr. Mugatu aus Zoolander erinnert hat.
Was sagst du denn, Dr. Snips, zu der ganzen Sache?
Ja, ich habe das Gefühl, ihr habt meine Stichpunktliste vorgelesen. Ich habe mir so ziemlich genau dasselbe aufgeschrieben. Also ich muss erstmal sagen, die Serie ist riesiger Müll in meinen Augen. Also ich werde auf jeden Fall keine zweite Folge gucken. Ja, dann das, was man versucht, so viele Referenzen wie möglich in eine Serie zu klatschen, aber sich dabei halt hammermäßig ernst nimmt, finde ich halt scheiße. Also so als campiger, so reine Unterhaltung, Fantasy-Horror, ja, aber dann bitte anders, meiner Meinung nach. Und auch nicht ja, mit besseren Effekten und mehr tatsächlicher Unterhaltung. Dann dies, ja, schauspielerisch ist vielleicht der einzige Lichtblick. Also Timothy Dalton fand ich ziemlich gut in seiner Rolle. Auch wieder so einer, der in den Raum kommt und ein bisschen Präsenz hat. Und auch den Typen, der Dr. Frankenstein spielt, fand ich nicht schlecht. Josh Hartnett fand ich relativ kacke. Obwohl er bei mir echt einen harten Stein im Brett hat seit Lucky Number 7. Also fand ich ihn wirklich nicht gut in dieser Serie leider. Und die Dialoge sind so staubig, so abgetreten. Also weiß ich nicht.
Ich konnte der Serie
nichts abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichts.
Ja. Ich habe mir versucht, einmal vorzustellen, würde ich das noch geil finden, wenn hier nicht die Leute wären. Ne? Also die Schauspieler. Dann muss ich einfach sagen, nein. Dazu, ja. Ganz klares Nein. Also ja.
Für mich ist es handwerklich irgendwie alles ganz gut gemacht, aber da ist keine richtige Seele, die das Ganze zusammenhält. Ich finde auch so das wechselt von Setting zu Setting und in die Räume an sich sind gut ausgestattet und sehen gut aus, aber erst sind wir auf dem Jahrmarkt, der für sich gut aussieht, aber dann sind wir auf einmal unten in so einem U-Bahn-System, das war so viel zu modern aus, fand ich, auch von der Belichtung. Ich weiß gar nicht, wo dieses Neonlicht da scheinbar hergekommen ist. Und das hat mich auch immer so ein bisschen rausgerissen. Ich fand so die, das ist ja schon gut eklig auf jeden Fall. Also da sind schon gute Splatter-Effekte drin. Man sieht so auch wie bei The Battery zweimal ein männliches Glied. Das ist auch was Neues.
Ja, ich habe auf jeden Fall einen Schreck gekriegt.
Ja. Ja gut, er lag aber auch lange in einem Eisbad.
Muss man sagen. Aber ja, und in einer ekligen Skalpell-Szene, wie Körper aufgeschnitten werden, vielleicht kommt da irgendjemand, der genau das mal im Fernsehen sehen wollte, auf seine Kosten. Aber ja, ich kann es auch nicht empfehlen. Fand es, glaube ich, nicht so super scheiße wie ihr, aber auch wirklich nicht gut.
Ich frage mich halt, wer die Zielgruppe dafür ist, weil ich
das habe ich mich auch gefragt.
Als ich den Titel halt gehört habe, Penny Dreadful, dachte ich erst, das wäre ein Mädel, halt Penny Dreadful. Sowas wie Emily the Strange, nur halt aus dem 19. Jahrhundert. Und aber irgendwie, weiß ich nicht, vom Gefühl her würde ich auch sagen, das ist tatsächlich was für 14-, 15-jährige Mädels, die sich halt das erste Mal so eine Horrorserie reinziehen und weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer sonst die Zielgruppe sein könnte, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung, weil das ist doch
Ägyptologen
wahrscheinlich. Ja, schon so die Supernatural.
Ägyptologen, ja, die es witzig finden, deutsche Forscher irgendwie.
Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich immer noch sowas immer mit deutschen Sachen vergleichen muss und ich es schon erstaunlich finde, wie viel Kohle in Serien gepumpt wird und wie gut die aussehen. Also
auf jeden Fall,
finde ich trotzdem echt wirklich erstaunlich. Also auch wie gut die Kamerafahrten waren und sowas, das war ja wirklich alles gut gemacht. Also es ist nur halt, interessiert uns von der Story her nicht und so von dem, was die Serie will, ist es ein bisschen mau, aber das beeindruckt mich wirklich, wie das in Amerika mittlerweile läuft, dass man einfach mal so eine Serie raushaut und dann sieht die so aus.
Aber wenn man schon verwöhnt ist von so einem Standard, dann braucht man halt noch mehr, um sich so eine Serie tatsächlich auf Dauer anzugucken.
Das stimmt.
Also aka eine super Story, irgendwas Interessantes, was dich irgendwie hookt, irgendwas, womit du dich identifizieren kannst. Das gab es bei
Aber
den
da ist es
Anime
ja
halt
perfekt, dass du es gerade ansprichst, dass wir jetzt über das nächste Fernsehformat reden, das
überhaupt
all das in sich
nicht.
vereint, nämlich
Ja.
die neue Fernsehsendung auf Vox, Sing meinen Song
Ah, schön.
mit Xavier Naidoo, Andreas Gabalier, Sascha, Sandra Nasic, Roger Cicero und, was habe ich aufgeschrieben? Noch ein anderer Idiot. Ich weiß nicht. Ich habe nur blaues Sakko und Strohhut. Das ist so ein bisschen auch dieser Tim Bensko deutscher Pop-Look, scheinbar, den man immer irgendwie abziehen kann.
Ja,
Der ist auch noch
der kannst du
dabei.
immer rocken.
Der kann auch noch singen. Und ich möchte euch mal kurz ein paar Zitate aus dieser Serie vorlesen, damit man sich vielleicht schon erahnen kann, worum es da geht. Die Show lebt davon, dass wir uns an Songs heranwagen, die wir ansonsten never ever singen würden und schon gar nicht im Fernsehen. Wir sind hier, um dich zu pleasen, deine Songs in ein neues Gewand zu kleiden. Come on, let's do this. Die Sandra ist einfach unsere Rockkriegerin. Sie ist ja eher durch das Genre Rock bekannt. Wir kommen alle aus völlig unterschiedlichen Genres. Von Jazz über Pop zum Soul über Rock zum Folks Rock'n'Roll. Die Queen of Ro Pop trifft auf ein Queen of Rock. Dr. Loco, worum geht's bei Sing meinen Song?
Oh, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, da treffen sich so echt so die drei von der Tankstelle und sagen sich, Alter, ich habe mal irgendwann was gesungen, war irgendwann mal erfolgreich und jetzt aber auch teilweise halt nicht mehr, was für mich die Sache teilweise echt unangenehm macht beim Angucken, weil da sitzen teilweise aber auch Stars, deren Zenit schon lange überschritten ist.
Ja.
Und so nach dem Motto, da kommt deine Nummer, die klopp ich auch noch mal raus. Die olle Kamelle. Ja, und da sitzen da und singen gegen, also weiß ich nicht, irgendwelche Hits des jeweils anderen und ja, es ist halt so blöd. Ich versuche, weiß ich nicht, um was geht's noch? Ja.
Xavier Naidoo hat eingeladen, er lädt große deutsche Popgrößen zu sich nach Südafrika auf sein Anwesen ein. Und die Sendung lebt davon, dass diese Stars einfach sich mal an die anderen Songs des anderen heranwagen und
Ja.
versuchen, so die in ein neues Gewand zu kleiden. Und letzten Endes gucken wir dabei zu, wie sechs Idioten im Kreis sitzen. Einer darf auf die Bühne gehen, da steht eine riesige Band und die singen sich gegenseitig ihre Lieder vor. Jede
Und
Sendung steht
beglückwünschen sich.
unter dem, genau, und steht unter
Ja.
dem quasi Thema eines Menschen, also die zweite Folge zum Beispiel war, da wurden Songs von den Guano Apes halt von allen anderen interpretiert. Und was, glaube ich, neben der ganzen Scheiße, das ist ein schreckliches Format, aber mein größtes Problem damit ist, was ist das Ziel der Sendung und warum ist da nicht immer ein Fake-Publikum oder sowas? Ich habe
Ja.
mir nochmal gestern, weil ich mir alte Game-Shows aus den 90er und 80er angeguckt habe, mir auf YouTube mal einen Ausschnitt einer neuen Folge DSDS angeguckt, weil ich wissen wollte, wie das heute aussieht im Vergleich zur 100.000-Mark-Show von dem Production Value, der halt drinsteckt. Und hab mir das angeguckt. Da rasten die Leute ja wirklich
Ja.
richtig aus. Und dadurch, auch egal wie scheiße das ist, hast du das Gefühl, dass hier was Großes passiert.
Ja.
Vor allem dieses Gefühl fehlt dieser Serie.
Die
Also,
machen das
du
ja auch
hast ja
nicht für
schon
die
das.
Zuschauer, die machen das für
Genau.
sich selber. Die wollen sich
Naja.
selber gegenseitig beglücken. Und
Ja, das
deswegen ist diese
Format.
Serie
Ja.
eben auch die
Ohne CD rausbringen,
Definition
wo die ganzen
eines
Lieder dann drauf sind.
Circle-Jerks. Ein Circle-Jerk.
Ja.
Sitzen im
Ja.
Kreis, jeder lässt die Hose runter. Und jeder darf bei dem Typen rechts und sich mal 5 Minuten ordentlich zupacken. Und am Ende sind alle glücklich. Und das
Das
ist diese
Krasse ist,
Serie und das ist pervers, finde
es ist
ich.
halt schon das, also weiß ich nicht, so das billigste Sendeformat, so einfach, ne? Also ich meine, das ist ja auch kein Konzept. Oder das ist einfach so. Ich weiß ja auch nicht mal, ob das billig ist am Ende, also was Kohle angeht, denn die Leute werden ja nicht umsonst sich gegenseitig Lieder vorsingen in der Villa von Xavier Naidoo in Südafrika. Also, nebenbei gemeint, ist das wirklich seine?
Nee, ich glaube nicht.
Denke ich auch
Also,
nicht.
ich fand das auf jeden Fall so heftig, weil irgendwie in der ersten Folge, ersten 10 Minuten sind ja nur Gewichse, Entschuldigung. Und
Oh.
da weißt du nicht, da rennen die dann durch diese Villa und dann irgendwie, hört, dann kommen da immer nur solche Einspieler von irgendeinem, dann kommt da irgendwie die Fresse von, weiß ich nicht, Roger Cicero, den ich auch wirklich auf den Tod nicht ausstehen kann, der dann sich irgendwie eine Badewanne anguckt und sagt, dann irgendwie von diesem 500 Quadratmeter Balkon runterspricht, wirklich ein magischer Ort, wo ich so denke, Leute, guck ich jetzt irgendwelchen reichen Schnösel dabei zu, wie sie sich an Luxus erfreuen. So, was ist das denn für eine
Genau das
Scheiße?
ist es ja auch.
Ja.
Das ist
Und auch,
ganz,
und
ganz
da liegt,
schlimm.
und diese Charaktere halt auch, also ich habe ja wirklich diesen, Roger Kikoro echt gefressen, so, ne? Also wirklich, keine Ahnung. Da wird er dann irgendwie gefragt, so, ja, also wie bist du denn da so zu Sascha gekommen, wann hast du ihn zum ersten Mal gehört? So, und dann so, ja, für mich war das ja früher gar nichts, aber die Mädels haben mir gesagt, sing doch mal was davon. Aber ich habe dann immer gesagt, schönen Dank, und bin in den Nachtclub gegangen. Ja. Und ich so dachte, ja, du bist in deiner Jugend in den Nachtclub gegangen. So, weißt du nicht, so wie unprätentiös von dir. So.
Das ist interessant, ist ja, dass es tatsächlich ein neues Fernsehkonzept ist. Ich weiß nicht, ob es in den USA oder sowas auch gibt, aber das ist ja schon eine neue Idee. Und ich finde, an sich die Idee, dass man eine Covershow macht, wo Bands andere Bands covern, nicht hundertprozentig uninteressant. Weil ich bin
Fan
von Coverversionen. Ich finde Coverversionen geil, und das finde ich an sich nicht so schlecht. Aber natürlich in dieser ganzen Aufmachung und wie das da läuft, und das ist auch alles, das sind ja auch alles Popstars. Sagen wir, okay, Guano Apes nicht, aber die machen auch sehr mainstreamigen Rock so, und das sind schon nicht einfach die krassesten verschiedenen Genres, die sie sich da irgendwie zusammengereiht haben. Das ist schon alles der gleiche Müll. Ich meine, Sarah Connor und Xavier Naidoo, ich weiß es ja nicht.
Na gut, Guano Apes waren früher aber schon auch noch zum New Metal zu zählen, ne? Also so Lords of the Bots, die haben schon, das war schon eine Menge rumgeschreit, das war schon relativ hart, sage ich jetzt mal.
Ich muss auch sagen, das war für mich das härteste Brot zu schlucken, weil ich auch, also ich gebe auch zu, durch systematische Abschottung der Medienwelt, für mich Sandra Nasic immer noch relativ cool war, weil ich auch echt großer Guano Apes Fan war und das auch immer noch ab und zu höre und das auch echt geil finde. Und einfach die anderen Spacken alle von mir aus gerne, setzt euch da in die Villa. Aber
bitte nicht.
Aber doch nicht meine.
So ein bisschen schon. So ein bisschen schon. Aber das ist jetzt halt dann zu Ende, diese Wunschvorstellung.
Aber Dr. Eck, du hättest es ahnen können, als die Guano Apes damals ein Feature mit Michael Mittermeier von Kumbaya My Lord gemacht hat. Oh, da hätte man es ahnen können.
Die haben ja auch irgendwann nochmal ein neues Album rausgebracht, Bel Air oder so hieß es, glaube ich. Und das war auch schon, das konnte man sich auch schon kaum noch anhören. Aber so.
Und das, also das wirklich doch Allerschlimmste an der Sendung ist doch nicht nur das ganze Konzept, sondern dass du auch merkst, die Leute haben eigentlich null Bock auf die Scheiße. Ja. Die kennen die anderen Leute nicht, deren Versionen sind denen scheißegal, und man merkt, wie sie gezwungen immer aufstehen und sich freuen und so mittanzen, einfach nur, weil es Kohle dafür gibt und weil am Ende eine CD rauskommt mit den Liedern drauf und weil die irgendwie ins Fernsehen müssen. Und ich hätte gedacht, ich hätte es den allen eigentlich zugetraut. Ich meine, Andreas Gabalier ist, glaube ich, ein relativ neuer Star, so. Ja. Aber Xavier Naidoo hätte ich irgendwie gedacht, der macht noch irgendwie genug Knete. Also ich hatte den nicht so als abgehalfterten, armen Typ jetzt im Hinterkopf. Sascha und sowas, aber natürlich.
Ja,
also
das Xavier Naidoo ist da ja schon auch so das Zugpferd von dieser Sendung.
Absolut.
Und der unsympathischste Mensch der Welt, glaube ich so. Ja, das gibt es gar nicht. Mit dieser scheiß Brille auch die ganze Zeit auf. Naja. Ja,
ich weiß nicht, ich war halt peinlich berührt, weil ich finde, dieser Andreas Gabalier, der ist halt nicht wandelbar. Weißt du, der kann halt sein Volks-Rock'n'Roller-Genre halt bedienen, aber sonst halt auch nichts. Also als er dann angefangen hat, Sascha zu singen, Gute Nacht, das hatte ich mir notiert. Des Weiteren, einfach wirklich diese nicht vorhandene, angenehme irgendwie Gruppen, irgendwie Atmosphäre, die da herrscht. Es ist aber nicht da. Dauernd zusammengeschnittene Lacher, und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass alle drei Lacher wieder der gleiche kam. Also die gleiche Szene von Leuten, die lachen und sich nach hinten lehnen und haha, irgendwie kichern. Also des Weiteren, Saschas Gesichtsausdruck in der ersten Folge, lachend, gibt's 20 Mal den gleichen, da wette ich mein ganzes Geld. Es ist nicht viel, ich wette es aber. Und das ist einfach wirklich so cheap, weil da herrscht einfach wirklich nichts. Also kein
Spirit
irgendwie am Start, es ist null.
Also einfach der letzte Stichpunkt auf meiner Notizenliste zu Sing meinen Song ist, du bist so toll und so eigen, diese Musik, oh.
Das ist ein herrlicher Abschluss, muss ich
sagen. Ja, ich finde auch. Und da, aber ich will mir immer nicht sagen lassen, dass wir uns zu wenig mit deutschen Formaten beschäftigen. Hier war doch wieder ein großartiges deutsches neues Format, das auch dem Hörer hoffentlich näher gebracht haben.
Also für mich gibt es eine Empfehlung.
Ich muss sagen, Sarah Connor singt trotzdem immer noch geil. Punkt. Ist aber ehrlich gemeint, ernst gemeint.
Brauchst du aber keine neue Show für, könnte man auch noch dazu sagen.
Nee, aber ich brauche endlich ein neues Album, also das sage ich dir.
Ja, das ist ja schon.
Dr. Eck, du hast uns ein Indie-Videospiel mitgemacht,
stimmt das? Das ist richtig. Ich weiß zwar nicht, wo du diese Informationen her hast. ich habe euch mitgebracht.
Dr. Snips ist Spionage.
Ein Strategiespiel mit Rollenspielelementen. Faster Than Light heißt es. Hat ein bisschen ein bisschen Fame erreicht, weil es so vor 2 Jahren gab es auf Kickstarter, kennt ihr alle. so Videospielrevolution, wo auf einmal ganz viele Videospiele irgendwie so Crowdfunding sich gesichert haben und relativ erfolgreich damit waren. Also Faster Than Light hat damals $200.000 durch Crowdfunding gekriegt und mit einem Ziel von 10.000 sind die da an den Start gegangen. Oha. Wurde von zwei Typen entwickelt und es ist ja, es ist einfach gut. Es ist so ein bisschen roguelike, sagt man, also sehr viel textbasierend. Also eigentlich so ziemlich alles, was passiert an Story, ist einfach im Text, also zum Durchlesen.
Okay.
Und also ist, man steuert ein Raumschiff mitsamt seiner Crew und muss, also die Story ist, man muss ein Datenpaket zur Basis der Föderation bringen. Und ja, das ist halt immer, jede Runde ist also zufallsbasiert, werden 8 Sektoren erstellt, wo man sich dann so durchnavigieren muss und an jedem Punkt, wo man ankommt, passiert halt was. Meistens ist es dann gegen ein anderes Raumschiff kämpfen oder so. Aber kann auch einfach irgendwas sein. Und es ist halt dadurch relativ erfolgreich und gut, weil es sehr schwierig ist. Also man muss halt, es ist passiert in Echtzeit, aber man kann jederzeit pausieren und man muss halt gleichzeitig quasi das andere Schiff angreifen, aber auch auf seinem eigenen Schiff Sachen reparieren, die kaputt gegangen sind und so. Und das ist relativ komplex und sehr schwer. Also ich spiele es vielleicht seit einem Monat oder so und habe es bis jetzt einmal auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe geschafft.
Also das wollte ich fragen. Wie funktioniert das? Man spielt dann eine Runde sozusagen oder kann auch zwischenspeichern? Wie sieht das aus?
Also du kannst in deine Runde zwischenspeichern und dann da weitermachen, wo du warst. Allerdings, wenn du einmal stirbst, also dein Schiff kaputt ist, dann gibt es keine Möglichkeit, davon im früheren Spielstand zu laden oder so, sondern dann ist vorbei. Dann musst du wieder komplett anfangen. Ja. Und so.
Das ist ja quasi, was du mit Roguelike bezeichnest. Das basiert, glaube ich, auf einem Spiel, das es ganz früher mal gab. Das hieß Rogue. Und das ist so ein neuer Trend in der Videospielszene. Das hat auch Spiele wie Spelunky oder Binding of Isaac oder Rogue Legacy machen das. Da geht es quasi darum, dass es ein Spielkonzept gibt. Bei Spelunky zum Beispiel spielt so einen kleinen Indiana Jones und muss halt immer tiefer in der Höhle vordringen. Alle Ebenen sind Level. Ja. Und die sind immer zufallsgeneriert. Das heißt, wenn du anfängst, ist es zufällig, sieht wieder anders aus wie vorher. Aber die Mechanik ist natürlich gleich. Fallen sehen gleich aus, die Gegner sind ähnlich. Und wenn du stirbst, musst du wieder von vorne anfangen, hast aber irgendwie Lust, es nochmal zu machen, weil es diesmal wieder anders ist. Also, und das ist sowas. Und du kannst auch manchmal Sachen, die du erreicht hast, mitnehmen. Und beim nächsten Versuch hast du dann dieses Item. Genau. Ich glaube, bei Rogue Legacy, was ziemlich lustig ist, spielst du so einen Ritter und wenn der stirbt, spielst du einen Nachfahren von ihm und die haben immer einen biologischen Defekt. Also manchmal kann er zum Beispiel keine Farben sehen, dann ist das Spiel für dich schwarz-weiß. Ja, cool. Oder manchmal ist er fettleibig oder sowas. Das habe ich leider selbst noch nicht gespielt, aber es soll ziemlich gut sein. Ist es bei FTL auch so, dass du auch was mitnehmen kannst ins nächste Spiel oder fängst du immer bei null an?
Genau, das funktioniert bei FTL darüber, dass du halt mit bestimmten Ereignissen, also teilweise irgendwelche besonderen Quests oder auch wenn du irgendwelche Achievements schaffst, neue Schiffe freischalten kannst, mit denen du dann spielst, die dann verschiedene Waffen
und auch neue Schiff-Layouts. Und
neue Schiff-Layouts, genau. Und es ist halt so, aber sonst also so Waffen, die du unterwegs findest oder irgendwelche Verstärkungen fürs Schiff, irgendwelche besonderen Schilde oder so, die sind immer nur für diese Runde spezifisch quasi. Und es ist irgendwie, also es ist halt schon immer dasselbe, aber es ist irgendwie wahnsinnig interessant trotzdem. Also es macht echt Spaß auf jeden Fall. Also kostet 10 € auf Steam, ist vielleicht ein bisschen teuer, vielleicht, wenn man jetzt nicht weiß, ob man auf sowas steht oder nicht, weiß ich nicht. Aber also ich würde das auf jeden Fall eine fette Empfehlung aussprechen, weil es auch so, weiß nicht, in letzter Zeit finde ich, geht es schon sehr viel so, dass sich diese Spielewelt irgendwie so zweiteilt, dass du halt auf einer Seite so diese Casual Games hast, die immer leichter werden und immer stupider, irgendwie ein Knopf und du bist quasi durch. Und aber halt in die andere Richtung auch ganz viel wieder in diese Richtung geht, dass es halt hammerschwierig ist einfach. Wie ja zum Beispiel Dark Souls, haben wir ja auch drüber geredet. Halt auch.
Also ein bisschen so Spezialistenspiele, ne, sag ich mal, wo man sowas halt echt gut reinfuchsen kann und wahrscheinlich auch muss einfach, um halt überhaupt zum Erfolg zu kommen und irgendwie nicht pay-to-win-Shit irgendwie.
Und es ist halt auch irgendwie mit viel Liebe zum Detail einfach gemacht und so dass diese ganzen Sachen irgendwie textbasierend sind, finde ich, ist überhaupt kein Problem. Also ich finde es trotzdem total, ist einfach ein cooles Spiel, richtig gut gemacht.
Ja, super, dann können wir noch die Empfehlung auf jeden Fall weitergeben. Ja. Dr. Roth hat das auch viel gespielt damals und war auch ganz angetan. Vor allem, ich glaube, für Fans auch von Science-Fiction.
Ja, sind ganz viele References drin, auf jeden Fall auch und so.
du musst ja so richtig gucken, wer ist im Maschinenraum, ne?
Genau.
Wer ist in der Krankenstation und sowas, und dann gucken, wo steckst du deine Leute hin. Das hat, glaube ich, so ein bisschen Gefühl, wenn man darauf steht. Dann kann man sich das auf jeden Fall angucken. Sonst wahrscheinlich auch, weil es echt hier von allen Seiten nur Gutes über das Spiel. Dann kommen wir doch mal zu einer ganz neuen Kategorie, und zwar der Fanpost. Endlich haben wir die Wäschekörbe aussortiert und uns eure Briefe durchgelesen und wollen jetzt mal ein paar davon vorstellen, vielleicht zwei, drei Stück.
Ja.
Soll ich mal anfangen?
Gerne.
Brief
Bitte, bitte.
von Uli. Uli schreibt: Lieber Pencast, erstmal ein großes Lob an euch alle. Ich höre den Pencast gerne zum Einschlafen. Ich nehme erst ein warmes Schaumbad, kleide mich in meinen flauschigen Bademantel, zünde ein paar Kerzen an und lausche dem loungigen Ambiente eurer Stimmen.
Oh, das machen wir alle gern.
Meine Frage: Ist Dr. Snips noch Single und wäre es möglich, in der Zukunft einen Pencast zusammenzuschneiden, der nur aus seinen Redebeiträgen besteht? Ach ja, und wann kann man den Pencast endlich auch auf iTunes oder mit einer Podcast-App hören? Solidarische Grüße, Uli. Also auf iTunes, da sind wir dran. Ich würde sagen, ich stelle den da rein. Da muss man quasi einen Podcast-Feed haben und dann kann man sich bei iTunes bewerben. Dann hören die kurz drüber und dann klappt es aber eigentlich. Aber dafür will ich so ein bisschen Repertoire im Hintergrund haben, damit die sehen, dass das ein regelmäßiger Podcast ist. Also ich würde sagen, ab der 20. Episode versuche ich den da reinzustellen. Ja, und ob Dr. Snips noch Single ist, das fragen wir ihn doch jetzt mal selber.
Bin ich ja, aber ich wollte mich auch auf jeden Fall bedanken für diesen Leserbrief.
Ja.
Also das hat mich jetzt wirklich
danke,
berührt, weil ich
Uli.
finde, meine
Ja.
Stimme ist nämlich auch die beste.
Ja,
Muss ich
ja.
sagen.
Nee,
Ja.
und dass du heimlich an dem an diesen Zusammenschnitten arbeitest, wissen wir auch alle.
Ja,
Danke.
Also
selbstverständlich.
die wird es auf jeden Fall, die wird es dann auf jeden Fall geben. Okay, was haben wir
Ich
noch?
habe hier einen von Wilhelm aus Lüneburg. Wilhelm schreibt: Liebes Dr. Peng-Team, ich höre Ihre Radioshow jede Woche gewissenhaft und freue mich jeden Samstag auf eine neue. Es ist schön zu wissen, dass es noch Doktoren gibt, die auf dem Boden geblieben sind und sich für eher alltägliche Dinge aus dem Bereich Popkultur nicht zu schade sind. Wenn ich versuche, mit meinem Hausarzt über die neuesten Filmerscheinungen zu reden, wirkt er oft uninteressiert und wortkarg. Bitte macht noch lange so weiter. Lieben Gruß, Wilhelm. Das war
Ach,
nett.
schön.
Danke,
Wilhelm,
Wilhelm,
danke.
Alter.
Danke, Wilhelm. Finde ich auch
Das war schon
sehr gut.
schwer, auch der Ärztekammer das zu verkaufen, aber wir haben das ganz gut geschafft.
Ja, denke ich auch.
Ja, auf jeden
Ja.
Fall, ja. Ich habe lange gearbeitet für meinen Doktortitel, deswegen trage ich ihn jetzt auch mit
Ja,
Stolz.
das ist ja auch gut schon.
Fall.
Haben wir noch was?
So, Dr. Snips, du hast noch einen
Ja, ich habe
Brief.
mir meinen Lieblingsbrief auch noch rausgesucht. Der kommt von Eberhard Stockhaus, Donaueschingen.
Ja,
Und der schreibt: Liebe
Gruß an dich, Eberhard,
Redaktion.
ne?
Ja, Eberhard, hallo. Liebe Redaktion, geschätzte Hörerschaft. Seit 2 Jahren leide ich nun schon am Locked-In-Syndrom, bin zwar bei vollem Bewusstsein, kann aber leider nur durch einen Computer mit Augenbewegungen kommunizieren. Nachdem alle meine Ärzte leider der Ratlosigkeit ob meines Zustandes verfallen sind, entschied ich mich, die etwas anderen Spezialisten von Dr. Peng zu Rate zu ziehen. Und siehe da, nach dem 12. Pengcast fange ich so langsam an, meine Beine wieder zu spüren. Ich hoffe, dass ihr noch viele weitere Episoden herausbringt, damit ich irgendwann wieder volle Kontrolle über meinen Körper habe. Und wer weiß, vielleicht statte ich euch zum 50. Pencast ja sogar einen Besuch ab.
Oh.
Liebe Grüße, Eberhard Stocker.
Oh,
das
das ist
war sehr
herzerweichend. Echt berührend, muss ich
Ja,
sagen.
das ist ein persönliches Schicksal und das hat mich auch berührt. Deswegen habe ich mir diesen Brief rausgesucht, um ihn heute
Ja.
vorzustellen.
Ja.
Danke, Eberhard.
Danke. Und
Ja,
gute
danke,
Besserung.
Eberhard. Du bist ein wahrer Rockkrieger.
Ja. Und triffst hier auf 4 Pop-Queens. Ja, dann würde ich sagen,
Königin der Steinzeit.
dann war das der Pencast für diese Woche von www.drpeng.de. Wenn auch ihr Leserpost habt, die ihr uns gerne zukommen lassen möchtet, dann schreibt uns eine E-Mail an drpeng@gmail.de oder folgt uns auf Twitter oder schreibt einen Kommentar bei dem Artikel zum Peng.
Oder
Was?
Schickt uns
Wir lesen
eine
die alle.
Postkarte mit Peng A oder Peng B.
An unsere Adresse, die ihr dann auch im Internet finden könnt. Das war der Pencast für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Woche. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.